ARD.
So, Juladiel, ich bin bereit. Und du?
Ja, bei mir läuft auch alles, von daher fangen wir an.
Na dann, hallo und herzlich willkommen im Gerichtssaal 237. Wir reden heute über Untersuchungshaft. Wie ist es da? Wem droht die überhaupt? Und ist die eigentlich immer angemessen? Weil, Elke, den Fall, den du da miterlebt hast, der ist wirklich krass. Eine Frau soll einen Mord begangen haben. Na, man nimmt ihr Neugeborenes weg, steckt sie in Untersuchungshaft, also ins Gefängnis. Und nach 7 Monaten kommt dann einfach mal raus, sie war es gar nicht. Sie ist unschuldig.
Ja, dieser Fall war menschlich wirklich hochdramatisch. Ich kann echt verstehen, dass sich das so auffühlt. Vor allem natürlich auch gerade die Sache mit dem Baby. Aber Anna, am Ende dieses Podcasts, ich glaube, da wirst du verstehen, warum die Inhaftierung der Frau, zumindest ganz am Anfang in den ersten Wochen, trotz allem richtig war.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Der Gerichtssaal 237, das ist der Saal, in den ich euch in diesem Podcast mitnehme. Ich bin Elke Spanner und der 237, das ist ein Ort, an dem ich wirklich sehr, sehr viel Zeit verbringe. Ich bin nämlich Gerichtsreporterin in Hamburg und Juristin und ich bin bei allen spannenden Prozessen mit dabei. Und wenn es richtig schlimm wird, wenn es zum Beispiel um einen Mord geht oder um einen Terroranschlag, dann in Hamburg fast immer genau da im 237. Damit ihr ein kleines Bild mal davon bekommt, der 237 ist ein sehr, sehr alter Saal mit viel dunklem Holz rundum. Und das Besondere da ist, er ist direkt mit dem Untersuchungsgefängnis verbunden. Es gibt einen unterirdischen Gang, durch den die Angeklagten dann zu ihrem Prozess reingeführt werden. Das Ganze ist wirklich unter den allerhöchsten Sicherheitsstandards. Ich erzähle euch in diesem Podcast, was da und auch in anderen Sälen passiert, wenn über ein Verbrechen verhandelt wird und warum am Ende eines Prozesses manchmal ein ganz anderes Urteil rauskommt, als man vielleicht denken würde.
Und ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin, bin Elkes Kollegin und gestehe an dieser Stelle, für mich kann es eigentlich gar nicht spannend genug sein. Was ist passiert, warum ist es passiert und was ist die Geschichte dahinter? Das und meist auch noch ein bisschen mehr möchte ich unbedingt wissen. Und ihr bestimmt auch, deshalb hört ihr uns ja zu. Diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Elke, bevor wir jetzt in den Saal 237 kommen, gehen wir erst einmal in die Untersuchungshaft. Der Fall von Juladi L. Erzähl mal, was ist da passiert?
Ja, also los geht alles am 12. Mai 2022. Der 12. Mai ist für einen Mai ein eher ungemütlicher Tag. Es ist ein bisschen regnerisch, es ist windig, immer wieder gibt es Sturmböen. Also ein eher grauer Tag für einen Frühsommer. An diesem Tag will Benito L. seinen Bruder im Krankenhaus besuchen. Benito L. ist Spanier, er lebt aber schon sehr lange in Hamburg. Er hat mehrere Tapas-Bars hier betrieben, also spanische Tapas-Bars. Inzwischen ist er aber Rentner, er ist 69 Jahre alt. Er ist aber immer noch ein sehr umtriebiger Mensch. Er ist viel unterwegs, er trifft Freunde. Und bei einem Freund hilft er manchmal auch in dessen Restaurant aus. An diesem 12. Mai will er zu seinem Bruder, der gerade im Krankenhaus liegt. Das haben die beiden vorher verabredet am Morgen. Sie haben sich da Handynachrichten hin und her geschickt, haben eine Uhrzeit abgemacht. Und es ist klar, Benito L. kommt am Nachmittag zu seinem Bruder. Dann taucht er da aber gar nicht auf. Der Bruder ist erst so ein bisschen erstaunt, auch so ein bisschen verärgert. Er wartet erst noch ein bisschen. Und dann irgendwann versucht er mal bei Benito L. anzurufen. Er versucht das mehrmals. Aber sein Bruder geht nie ans Telefon. Das ist komisch. Die beiden Brüder sind ganz eng miteinander. Die sind zusammen nach Hamburg gekommen, haben ein ganz enges, herzliches Verhältnis, sehr verbindlich. Und dass Benito L. sich einfach nicht meldet, dass er nicht ans Telefon geht, da denkt der Bruder irgendwann, irgendwas stimmt hier nicht. Er fängt an, sich Sorgen zu machen. So dolle Sorgen, dass er irgendwann seine Familie informiert. Er informiert seine Tochter und seinen Sohn. Und am Abend fährt dann der Sohn, also der Neffe von Benito L., dann zu dessen Wohnung. Der wohnt in Borgfelde. Das ist ein Stadtteil in Hamburg, ziemlich nah an der Innenstadt. Dieser Neffe fährt also hin und er findet Benito L. Der liegt auf seinem Bett und er ist tot. Er hat nur eine Boxershorts an und eine Jogginghose drüber. Der Oberkörper ist nackt. Der hatte vorher wohl einen Pullover an. Der liegt noch so halb unter ihm und sein Arm steckt auch noch so halb in diesem Pullover. Aber er hat da nichts mehr an und vor allem der Körper ist ganz übel zugerichtet. Benito L. hat Gewaltspuren am ganzen Körper, denn Benito L. wurde getötet. Am gleichen Tag, an diesem 12. Mai 2022, ist Yuladi L. in einem Hotel am anderen Ende der Stadt, in der Kieler Straße. Das ist viele Kilometer von Borgfelde entfernt. Yuladi L. putzt da Zimmer. Sie ist zu dem Zeitpunkt 38 Jahre alt, sie ist Kolumbianerin und sie lebt illegal in Hamburg. Das heißt, sie hat keine gültigen Aufenthaltspapiere. Sie darf eigentlich der Ausländerbehörde nach gar nicht in der Stadt sein. Durch diesen Putzjob kann sie sich ein bisschen Geld dazu verdienen, deswegen putzt sie an diesem Tag in dem Hotelzimmer. Zu dieser Zeit im Mai ist sie hochschwanger. Sie ist im 9. Monat, das bedeutet, dass jeden Moment ihr Baby geboren werden kann. Jetzt gibt es einen kleinen Zeitsprung. Ein halbes Jahr lang passiert in dieser Geschichte nichts. Yuladi L. bringt ihr Baby zur Welt und schlägt sich mit dem kleinen Jungen dann irgendwie weiter in Hamburg durch. Am 16. Dezember dann, also Monate später, steht plötzlich die Polizei vor ihr und sie nimmt Yuladi L. mit. Yuladi L. kommt in Untersuchungshaft und ihr Baby, das zu diesem Zeitpunkt 5 Monate alt ist, das nimmt man ihr da direkt weg. Das Baby, es ist ein kleiner Junge, der kommt erst in eine Pflegefamilie, später dann kommt er ins Heim. Denn Yuladi L. soll Benito L. ermordet haben.
Warte mal, Elke, du hast doch gerade eben noch gesagt, dass Yuladi am anderen Ende der Stadt, weit weg von Borgfelde, geputzt haben soll. Sie kann die Mörderin ja nicht sein.
Ja, das weiß die Polizei in dem Moment aber nicht. Die Polizei geht davon aus, Yuladi L. ist die Mörderin von Benito L.
Ja, aber Yuladi weiß ja, dass sie unschuldig ist. Also war das an der Stelle ein Sprachproblem, weil sie aus Kolumbien kommt? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also erstmal war es, glaube ich, so, dass sie überhaupt nicht verstanden hat, was ihr da gerade passiert. Es ist genau wie du sagst, sie ist Kolumbianerin und weil sie illegal hier in Hamburg ist, wird sie natürlich auch keinen Deutschsprachkurs gemacht haben. Also sie spricht wirklich nur sehr, sehr wenig Deutsch und sie hat erstmal in der Situation überhaupt nicht verstanden, was da eigentlich gerade passiert. Also da stehen Polizisten vor ihr, da wird auch schon jemand vom Jugendamt dabei gewesen sein wegen des Kindes, das war natürlich entsprechend vorbereitet. Und sie wird dann da irgendwie mitgenommen und weiß erstmal gar nicht, was ist denn hier los. Und irgendwann dann aber versteht sie, worum es geht, da wird ihr auf einmal klar, dass man sie für eine Mörderin hält.
Das ist aber wirklich krass. Das muss ja ein Schock gewesen sein.
Ja, das war es auch. Das war für sie wie ein ganz, ganz schlimmer Albtraum. Sie hat später mal irgendwann gesagt, sie hat den Moment so erlebt, als wenn so die ganze Kraft aus ihrem Körper rausgewichen wäre. Sie hat dann auch wirklich lange gebraucht, erstmal, um sich in der Situation zu sammeln, um das zu realisieren, was ihr da gerade passiert. Es war dann so, dass sie erstmal sich so in der Situation so einredet, das muss ja ein Irrtum sein, weil sie weiß ja, sie war es nicht. Und sie sagt sich, das ist alles ein Irrtum. Beruhig dich, das klärt sich alles auf. Du gehst jetzt mit zur Polizei und es klärt sich da alles auf. Und ja, mit diesem Gedanken lässt sie sich dann mitnehmen aufs Polizeirevier.
Alle Kraft weg und das Baby weg, darf man ja irgendwie an der Stelle auch nicht vergessen.
Ja, das Baby nimmt man ihr da direkt weg. Das hatte die Polizei natürlich vorbereitet. Ne? Das ist dann nicht so, dass dann irgendwelche uniformierten Beamten so ein Kind auf den Arm nehmen, sondern da ist dann natürlich jemand vom Jugendamt dabei. Und es stand auch schon eine Pflegefamilie bereit. Das war vorher schon geklärt, dass das Baby in eine Pflegefamilie kommen kann. Und in dem Moment, in dem die Polizei das Baby mitnimmt, da muss man sagen, stimmt Yuladi L. dem auch erstmal zu. Warum stimmt sie zu? Weil sie natürlich in der Situation total überrumpelt ist, total überfordert. So sie, was ich gerade sagte, sie braucht erstmal ganz lange, um zu realisieren, was passiert mir gerade. Und dann sagt jemand, komm, wir nehmen mal dein Baby, das kommt jetzt erstmal in eine Familie, dem Baby geht's gut. Da sagt sie erstmal, okay, nimm das Baby mit. Ich gehe zum Polizeirevier, natürlich eigentlich in der festen Überzeugung, ich bin in ein paar Stunden wieder da und dann bekomme ich mein Baby auch zurück.
Ja, wahrscheinlich glaubt man ja auch erstmal an Gerechtigkeit und dass einem hier was ganz Fürchterliches widerfährt und dass das schon sich auch aufklären wird. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man da erstmal denkt, okay, wird sich alles klären. Aber was ich noch nicht verstanden habe, wie kommen die denn eigentlich, also wie kommt die Polizei überhaupt darauf, bei Yuladi anzuklopfen?
Ja, das liegt daran, dass die Polizei in der Wohnung von Benito L. Spuren gefunden hat, DNA-Spuren.
Ach, die haben sich gekannt?
Ja, das ist nämlich so. Die haben sich flüchtig gekannt. Nur flüchtig, aber die waren sich halt schon vorher einmal begegnet. Es war so. Benito L., habe ich ja gerade auch schon gesagt, der hat früher Restaurants gehabt. Der hatte spanische Tapas-Bars. Und er hat auch, als er eigentlich schon in Rente war, einem Freund ein bisschen in dessen spanischem Restaurant geholfen. Und im Frühjahr 2022, also in dem Frühjahr, in dem dieser ganze Fall spielt, da sucht dieser Freund eine Aushilfe für sein Lokal. Es geht da um einen Putzjob oder einen Job als Küchenhilfe, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber Benito L. will seinem Freund einen Gefallen tun und er postet das auf Facebook, dass da jemand gebraucht wird. Und wer meldet sich? Yuladi L. Die beiden haben ab da also ein bisschen Kontakt, Yuladi und Benito. Sie chatten ein bisschen hin und her auf ihren Handys. Yuladi L. sagt, dass sie diesen Job gerne haben will in einem Restaurant. Sie braucht ja auch dringend einen Job, das wissen wir. Sie ist illegal da, sie braucht wirklich Geld. Benito L. sagt aber, naja, so ohne weiteres jetzt eben nur so kann ich dir den Job nicht geben. Ich muss dich vorher zumindest mal kennenlernen. Deswegen verabreden die beiden, dass Yuladi L. einmal zu Benito in seine Wohnung kommt, damit die sich da kennenlernen. Das Ganze passiert am 7. Mai 2022. Das ist 5 Tage, ehe Benito L. dann ermordet wird. Da kommt sie zu ihm in die Wohnung. Die beiden sprechen über den Job. Sie erzählt ein bisschen was für sich. Sie hatte in Kolumbien auch in Restaurants gearbeitet, hat, glaube ich, sogar eine Ausbildung als Hotelfachfrau. Das erzählt sie alles, aber sie erzählt dann natürlich auch, weil sie es muss, dass sie gar keine gültigen Aufenthaltspapiere hat. Das ist für Benito in dem Moment dann so ein irritierender Moment und er sagt dann, also unter den Bedingungen, wenn du keine Papiere hast, dann kann ich dir den Job nicht geben. Ist natürlich für beide irgendwie doof, weil sie extra ja nun gekommen ist, um sich da vorzustellen. Und deswegen sagt er dann da, okay, aber jetzt bist du ja schon hier und weißt du was, ich biete dir an, du kannst jetzt bei mir Hemden bügeln, mach das doch, dann bezahle ich dich dafür, dann hast du da zumindest ein bisschen Geld verdient. Und das macht sie dann auch, sie bügelt. Und das, dass sie da bei ihm in der Wohnung bügelt, ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Detail, weil die Polizei ja später in der Wohnung dann ihre DNA-Spuren findet. Und zwar, das muss man an der Stelle auch wissen, nicht nur in der ganzen Wohnung, sondern auch an der Leiche am Körper von Benito L.
Wie ist er denn überhaupt getötet worden? Also du hattest vorhin ja gesagt, dass er da mit nacktem Oberkörper war und dass das Gewaltspuren gibt. Brauchen wir jetzt eine Triggerwarnung? Was kommt jetzt auf uns zu?
Ja, ich kann es gerne beschreiben. Es wird aber jetzt tatsächlich so ein bisschen ja plastischer oder grafischer. Also wer empfindlich auf Gewaltschilderungen reagiert, der sollte jetzt hier vielleicht in unserer Folge so ein bisschen vorskippen, 30 Sekunden oder so, weil ich jetzt mal eben kurz schildere, wie Benito L. umgebracht wurde. Es war nämlich so, dass Benito L. wirklich sehr schwer misshandelt wurde. Fast alle seine Rippen waren gebrochen, also am Oberkörper ganz, ganz, ganz schwere Gewaltspuren. Er hatte aber außerdem auch ein Schädel-Hirn-Trauma, also sehr schwere Kopfverletzungen. Und er wurde auch noch stranguliert, also am Hals gewürgt.
Aber könnte Yuladi L. das überhaupt getan haben? Eine Frau aus Kolumbien, in meiner Vorstellung zierlich, hochschwanger, ist die überhaupt körperlich in der Lage, einen Mann zu strangulieren und derartig brutal umzubringen?
Also klein und zierlich ist sie tatsächlich nicht. Sie ist sogar eher von der Statur recht kräftig. Und natürlich muss man sagen, grundsätzlich können natürlich auch Frauen körperlich morden. Aber wir wissen ja nun auch, dass Yuladi zu dem Zeitpunkt, an dem Benito L. so misshandelt wird, ja hochschwanger ist. Sie ist im 9. Monat, das heißt, sie hat einen wirklich sehr dicken Bauch. Und trotzdem glaubt die Polizei, sie hat Benito L. mit bloßen Händen getötet.
Bräuchte sie ja wenigstens theoretisch ein sehr, sehr gutes Motiv, um das zu machen. Gibt's das?
Also man ist da erst von einem Raubmord ausgegangen, weil die Wohnung von Benito L. da in Borgfelde auch ein bisschen verwüstet war. Es war wohl so, dass da irgendwie Schränke aufgemacht wurden, Schubladen wurden rausgezogen. Also es sah tatsächlich nach einem Einbruch aus, nach einem Raubmord. Das Seltsame an der ganzen Sache war, dass in der Wohnung Geld und Wertsachen einfach offen rumlagen. Die lagen einfach rum, die hätte jeder Dieb, jede Diebin einfach mitnehmen können. Hatte er oder sie aber nicht. Also das lag einfach noch da und das hat natürlich dann die Version, dass es ein Raubmord war, total erschüttert. Da war klar, nee, also wenn du jemanden umbringst, um Sachen zu stehlen, dann nimmst du die gestohlenen Sachen ja nun auch zumindest mit. Das war also mit dem Raubmord dann so ein bisschen wackelig und dann dachte die Polizei, dass Yuladi L. ja total sauer auf Benito war, weil sie diesen Job im Restaurant ja nicht bekommen hat. Für den war sie ja damals überhaupt zu ihm gekommen. Also die Polizei ist auf Yuladi gestoßen überhaupt nur, weil sie natürlich das Handy von Benito L. ausgewertet hat. Und da hatte die Polizei dann diesen Chatverlauf gefunden.
Also der immer auf Spanisch war dann, ne? Also, oder wie haben die kommuniziert?
Davon gehe ich aus. Und die werden auf Spanisch kommuniziert haben, genau. Und es gab halt diesen Chatverlauf. Erstmal diese Anbahnung, warum dann Yuladi überhaupt in die Wohnung von Benito gekommen ist. Und dann gab es danach wohl auch noch Kontakte. Sie hatte den Job ja nicht bekommen. Und irgendwie ging daraus wohl offenbar hervor, dass sie sauer war, dass sie diesen Job nicht bekommen hat. Ja, und dann wusste die Polizei, die beiden kennen sich. Yuladi L. hat einen versprochenen Job nicht bekommen. Sie ist sauer. Und dann gibt es am Körper von Benito L. ihre DNA.
Also ich war durchaus in meinem Leben auch schon mal sauer und enttäuscht über irgendwelche Absagen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich Mordgelüste habe. Wobei ich natürlich auch zucke und denke, Spuren an dem Körper von Benito. Also
das ist schon gewichtig. Also das muss man auch sagen. Also diese DNA-Spuren am Körper, das ist schon wirklich sehr, sehr belastend. Ne? Also DNA-Spuren, die hinterlässt du natürlich, wenn du irgendwas anfasst, deine Fingerabdrücke, dann hast du immer überall DNA-Spuren. Aber an den Körper kommen die natürlich nicht so ohne weiteres. Und das ist ein wirklich, muss man sagen, sehr belastendes Indiz. Also deswegen muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt, an dem Yuladi L. von der Polizei verhaftet wird, da gibt es schon einiges, was darauf hinweist, dass sie die Mörderin sein kann.
Also das heißt, du verstehst, dass die Polizei dann nicht sagt, naja, okay, aber die Frau war im 9. Monat schwanger. Die Frau war zwar sauer, aber ist das jetzt wirklich so ein triftiges Motiv, um jemanden nun gleich umzubringen? Also da würdest du sagen, nee, wenn man so abwiegt, muss man schon zu dem Schluss kommen, das gibt genug Gründe, sie in Untersuchungshaft zu stecken.
Ja, also ich glaube, diese ganzen Fragen, die du aufgeworfen hast, diese ganzen Zweifel, die werden natürlich die Ermittlerinnen und Ermittler auch gehabt haben. Ne? Also diese ganzen Widersprüche, dass das Motiv erstmal so ein bisschen dünn daherkommt und dass sie hochschwanger war, dass sie eben körperlich in diesem Zustand zumindest bestimmt unterlegen war. Das ist natürlich alles nicht zu ignorieren, das werden die Beamtinnen und Beamten auch gesehen haben. Aber es gab eben auch diese Spuren und die Spuren, was ich gerade meinte, vor allem die DNA-Spuren, das ist schon wirklich sehr belastend. Es war einfach ein Beweis dafür, sie war bei ihm, sie war in der Wohnung und sie war sehr nah an ihm dran. Und daran kommst du erstmal so nicht vorbei als Ermittler. Ich würde an der Stelle, glaube ich, ganz gerne nochmal was sagen, so grundsätzlich zur Untersuchungshaft. Es ist nicht so, was man jetzt vielleicht denken würde, wenn ein Tatverdacht auf dich fällt, wenn man denkt, du hast ein Verbrechen begangen, dass du dann immer grundsätzlich in Untersuchungshaft kommst. So ist es nicht. Es müssen dann noch so ein paar mehr Bedingungen erfüllt sein. Das sind im Wesentlichen drei. Entweder es besteht Fluchtgefahr oder es besteht Verdunklungsgefahr oder es besteht Wiederholungsgefahr. Also du kommst nur dann in U-Haft, wenn du im Verdacht stehst, ein Verbrechen begangen zu haben, wenn man davon ausgeht, dass sich dieses Unrecht irgendwie fortsetzt. Also Fluchtgefahr, dass du abtaust, dass du ins Ausland verschwindest, irgendwas tust, um dich dem Prozess zu entziehen, damit du nicht vor Gericht kommst und keine Strafe bekommst. Oder Verdunklungsgefahr, das bedeutet, du verwischst deine Spuren, du räumst Zeugen aus dem Weg oder Zeuginnen, ne? Oder beseitigst irgendwelche Blutspuren oder sowas. Das ist Verdunklungsgefahr. Oder das dritte ist Wiederholungsgefahr, dass du noch ein Verbrechen begehst. Und der Hauptgrund, der in fast allen Fällen zuschlägt, das ist der also absolut meiste Haftgrund, das ist die Fluchtgefahr. So, und jetzt kommen wir mal wieder zu unserem Fall, zu Yuladi L. Wir haben es hier zu tun mit einer Frau, die aus Kolumbien kommt. Die hat fast ihr ganzes Leben in Kolumbien verbracht. Sie hat da Familie, sie hat da noch zwei Kinder übrigens. Sie hat da ihre ganzen Verwandtschaft, sie hat alles in Kolumbien. Sie ist da eigentlich sehr gut verwurzelt. Sie hat in Hamburg keinen festen Aufenthalt. Sie ist ja sogar illegal hier. Das heißt, sie darf eigentlich gar nicht hier sein. Deswegen hat sie natürlich auch nicht wirklich eine gute Perspektive in Hamburg. Sie hat ja auch keinen regulären Job, sie darf ja kein Geld verdienen, nichts. Das sind natürlich alles so Faktoren, bei denen es schon dann naheliegend ist, erstmal zu denken, naja gut, ehe sie hier lebenslang ins Gefängnis geht, geht sie zurück nach Kolumbien, taucht sie ab. Das ist natürlich ein Gedanke, der drängt sich eigentlich fast auf. Und dann, wenn das so wäre, dann würde unter Umständen ein Mord ungesühnt bleiben. Also von daher, der Haftgrund der Fluchtgefahr in dem Moment, über den wir hier sprechen, muss ich sagen, der war schon gegeben.
Du hörst mein Zögern. Also ja, kann ich mir vorstellen. Also ich würde jetzt mal so denken, wäre ich in ihren Schuhen, hätten sie wahrscheinlich mich nicht in Untersuchungshaft gesteckt, habe ich jetzt verstanden, weil mein Fluchtrisiko einfach nicht so fürchterlich groß ist, so verwurzelt, wie ich jetzt dann hier bin. Aber gibt es denn Fälle, in denen das wirklich passiert ist, wo also jemand in Untersuchungshaft gesteckt wurde, beziehungsweise nicht in Untersuchungshaft gesteckt wurde und dann geflüchtet ist?
Ja, solche Fälle gibt es. Das kommt tatsächlich relativ häufig vor. Wir hatten hier auch gerade in Hamburg zum Beispiel einen wirklich sehr, sehr prominenten Fall. Erinnerst du dich noch an Jürgen Haxen? Mhm. Das war ein Hochstapler und Betrüger. Das war in den, weiß nicht, 80er, 90er Jahren. Da hat er hier so die Hamburger High Society um ihr Geld gebracht. Also er hat sich an die Reichsten der Reichen gewandt, hat denen irgendwas erzählt von irgendwelchen sagenhaften Investments. Er hat erzählt, er hätte da irgendwelche so Investmentquellen in Norwegen wäre an so Ölgeschäften beteiligt und wenn die Leute ihm ihr Geld geben würden, da investieren würden, hätten sie eine Rendite von, ich glaube, er hat irgendwas von 1300% erzielt. Also hat er Wahnsinnsgeld versprochen und die sind alle drauf reingefallen, ganz viele. Und je mehr Leute drauf reingefallen waren und ihm das Geld gegeben haben, desto glaubwürdiger wurde die Geschichte, weil er damit seinen opulenten Lebensstil immer mehr angefüttert hat. Da waren dann irgendwelche Privatflugzeuge im Spiel und Yachten und alles Mögliche. Also eine Wahnsinnsgeschichte. Aber irgendwann sind da irgendwelche Anleger natürlich doch mal skeptisch geworden, sind mal zu ihm gegangen und gesagt, Jürgen, wie sieht's eigentlich aus mit unserer sagenhaften Rendite? Wo bleibt denn jetzt hier mal das Geld? Und das Eis wurde für ihn so ein bisschen brüchig. Und was hat Jürgen Hagsten getan? Er hat sich abgesetzt mit seiner Familie. Die sind mit der ganzen Familie, hatte mehrere Kinder, nach Südafrika geflohen. Und dann waren die 9 Jahre in Südafrika. 9 Jahre hat die Hamburger Justiz verzweifelt versucht, diesen Mann irgendwie nach Hamburg zu kriegen, um ihn hier vor Gericht zu stellen. Und sie haben es nicht geschafft. Es gab damals kein Auslieferungsabkommen mit Südafrika und die sind an diesen Mann nicht drangekommen. Die haben 9 Jahre gebraucht.
Ja, hätte natürlich im Vorfeld niemand jemals geglaubt, dass er einfach stiften geht.
Nee, das hätte niemand geglaubt.
Okay, du hast mich auf deiner Seite. Untersuchungshaft scheint also im Fall von Juladi angebracht. Aber Elke, ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen und vor allem stolpere ich über 7 Monate.
Ja, und da stolperst du aus meiner Sicht tatsächlich auch zurecht. Das ist, glaube ich, berechtigt an der Stelle irgendwie immer wieder zu sagen, das behagt mir nicht, weil man, glaube ich, sagen muss, das sage ich auch, in diesem Fall ist tatsächlich einiges schiefgegangen. Da ist einiges nicht gut gelaufen, vor allem wenn man das Ganze sich so aus menschlicher Sicht ansieht. Und der wirklich kardinale Fehler aus meiner Sicht, der passiert 2 Monate später. 2 Monate, nachdem Juladi L. noch zu Recht in Haft gekommen ist. Im Februar, 2 Monate nach der Inhaftierung von Juladi, sitzt eine Bekannte von Juladi vor der Polizei. Die Polizei, musst du dir vorstellen, die hat natürlich in der Zeit weiter ermittelt. Es ist nicht so, dass dann Juladi in Haft ist und dann passiert nichts mehr, sondern die Polizei wertet weiter Beweise aus, versucht weitere Spuren zu finden, vernimmt natürlich ganz viele Leute, auch so aus dem Umfeld, um irgendwie sich ein Bild davon zu machen, ob das alles jetzt so gewesen sein kann oder nicht. Und dann im Februar kommt diese Frau. Wir nennen sie jetzt hier mal Elvira. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißt. Das tut auch gar nichts zur Sache. Ich nenne sie Elvira. Elvira sitzt also vor den Beamtinnen und Beamten. Und dann passiert etwas ganz Einschneidendes. Sie sagt, Juladi L., die kann Benito L. doch gar nicht ermordet haben. Denn damals, am 12. Mai 2022, da war Juladi mit mir doch am anderen Ende der Stadt in der Kieler Straße in einem Hotel und hat da Zimmer geputzt.
Krass, ein lupenreines Alibi.
Ein lupenreines Alibi, ja, das sagt Elvira. Das sagt sie, sie gibt Juladi ein Alibi. Und dann aber, Anna, passiert etwas wirklich ganz, ganz Fatales, was die Geschichte aus meiner Sicht zu diesem Punkt wirklich zu einem menschlichen Drama macht, denn die Polizei glaubt Elvira nicht. Sie glaubt ihr nicht. Und warum glaubt sie ihr nicht? Es gibt 2 Gründe. Einmal, weil die Aussage von Elvira, heißt es dann später, wohl ein bisschen widersprüchlich ist. Und dann ist es auch so, dass Elvira eine Bekannte von Juladi L. ist. Die beiden haben wohl auch mal eine Zeit lang zusammen gewohnt. Und deshalb glaubt die Polizei, dass Elvira ihrer Freundin Juladi ein falsches Alibi gibt, dass sie lügt, um Juladi aus der Haft rauszubekommen.
Freundschaftsdienst oder
so. Ein Freundschaftsdienst. Ich lüge für dich und hole dich somit aus dem Gefängnis raus. Die Polizei glaubt es Elvira nicht. Ja, und dann passiert wieder viele Monate nichts.
Darf ich da einmal reingrätschen und dich fragen, wie ich mir das in Untersuchungshaft eigentlich vorstelle? Also ist das so ein Ort, wo man in Warteposition und ein bisschen gut verwahrt oder ist das auch ein bisschen schrecklich? Ich habe gar kein Bild.
Also Untersuchungshaft ist wirklich schrecklich. Das kann man sagen. Also wenn du mal irgendwelche Spielfilme gesehen hast, die irgendwie so im Gefängnis spielen und du hast jetzt echt so krasse Bilder vor Augen, wo du denkst, oh Gott, an den Ort will ich niemals kommen, dann hast du Untersuchungshaft vor Augen. Also in Hamburg gibt es 2 Untersuchungshaftanstalten, eine am Holzenglassee und die andere in Billwerder. Vor allem Holzenglassee, das ist ein super, super uraltes Gebäude. Und da hast du wirklich noch richtig so, wie du es aus den Filmen kennst. Die Zellen, die haben nicht mal mehr so Fenster in Sichthöhe, sondern nur so Oberlichter. Also du kriegst da kannst gar nicht rausgucken, guckst immer gegen Wände. Und in den Fluren hängen überall so Netze, damit die Gefangenen sich da nicht in den Tod runterstürzen. Das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Bilwerda ist ein bisschen besser und Yolandi L., muss ich an der Stelle sagen, war in Bilwerda, da sind die Frauen untergebracht. Das ist nicht ganz so schrecklich, weil das ein Neubau ist. Das ist so ein bisschen, na, ich sage es nicht Jugendherbergscharakter, das klingt jetzt verharmlosend, das möchte ich auch nicht, es ist Gefängnis, ne? Aber es ist nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, du bist in der U-Haft, bist du den meisten Teil des Tages bist du eingesperrt, bist du allein auf deiner Zelle. Und vor allem ist das ganz Schlimme an der Untersuchungshaft, ist halt diese totale Ungewissheit. Du weißt ja nicht, wie lange du drin bist. Also du gehst da rein und du weißt nicht, bin ich in 3 Wochen wieder zu Hause, wieder zurück bei meiner Familie, in meinem Job, in meiner Wohnung?
Bei meinem Neugeborenen?
In dem Fall von Yolandi L. bei meinem Neugeborenen. Genau, dann natürlich nochmal ein ganz, ganz herzerwärmendes Thema an der Stelle. Oder komme ich in 15 Jahren wieder raus? Du weißt es nicht. 4 Monate nach dieser entlassenden Aussage von Elvira vor der Polizei beginnt dann der Mordprozess gegen Yolandi L. im, na, Saal 237, unserem Gerichtssaal. Der 12. Juni, das ist ein Montag. Prozesse gehen immer so los, dass erstmal die Anklage verlesen wird. Hier ist es so auch. Danach haben dann die Angeklagten die Gelegenheit, sich zu diesen Vorwürfen zu äußern und, wenn sie möchten, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Das dürfen sie, sie müssen es aber nicht. Und Yolandi L., die tut es nicht, sie schweigt. Aber ihre beiden Anwältinnen sprechen für sie. Yolandi hat 2 sehr junge, sehr engagierte Verteidigerinnen. Und die sagen gleich zu Beginn des Prozesses eigentlich die 2 entscheidenden Dinge. Sie sagen A, die Angeklagte Yolandi L., die kann es ja gar nicht gewesen sein. Sie hat ein Alibi. Sie verweisen nochmal auf Elvira und sagen, Yolandi L., die hat ein Alibi. Und sie sagen aber auch noch eine 2. Sache, die auch sehr entscheidend sein wird. Die DNA-Spuren, die bei Benito L. gefunden wurden, die sind alt. Die sind gar nicht von dem Tag des Mordes, sondern die sind 5 Tage alt, nämlich von dem Tag, an dem Yolandi L. bei Benito war, um die Hemden zu bügeln. Diese beiden Anwälte, die haben sogar extra auf eigene Kosten ein extra DNA-Gutachten in Auftrag gegeben, das genau das belegen soll, dass die Spuren mehrere Tage alt sein können.
Muss da nicht in der Sekunde, in der man das weiß, kann man da nicht irgendwie Rechtsmittel einlegen und sagen, wir können hier die U-Haft verkürzen, weil wir können belegen, die DNA-Spuren sind von einem ganz anderen Zeitraum und wir haben hier neben Elvira noch ein Alibi?
Ja, das ist genau das, was die Anwälte natürlich erreichen wollten. Die hatten natürlich gehofft, dass der Prozess dann da ganz schnell beendet wird. Das ist aber nicht so. Das Gericht hört sich das alles an. Das Gericht kennt natürlich auch da vorher schon die ganzen polizeilichen Aussagen. Die wissen auch, dass es Elvira gibt. Aber trotzdem passiert erstmal nichts. Es wird erstmal einfach weiterverhandelt. Und es ist auch nicht so, was man jetzt ja vielleicht denken würde, dass dann sofort und als allererstes die Entlastungszeugin angehört wird, Elvira. Würde man jetzt ja denken, okay, her mit der Frau, setz sie hin, fragt sie. Nein, so kommt es nicht, sondern Elvira ist erst 5 Wochen später geladen. 5 Wochen. Erst am 8. Verhandlungstag kommt sie. Was natürlich für Yolandi so war, 5 weitere Wochen in Untersuchungshaft, getrennt vom Kind. Wochen des Hoffens, des Bangens und natürlich bestimmt des totalen Unglücks. Ja, und dann am 8. Verhandlungstag kommt Elvira und dann auf einmal geht alles echt ganz schnell. Denn Elvira erzählt, was sie auch vor der Polizei erzählt hat, dass Yolandi L. gar nicht die Mörderin sein kann, weil sie mit Elvira am Tattag im Hotel am anderen Ende der Stadt Zimmer geputzt hat. Und jetzt endlich kommt die Wende, denn das Gericht glaubt Elvira.
Ist ja krass, ne? Sie wird ja genau das Gleiche gesagt haben, also die Elvira, wie sie auch schon der Polizei erzählt hat. Jetzt erzählt sie das Ganze vor Gericht und da wird ihr dann geglaubt. Wie stelle ich mir das denn eigentlich vor? Ist das dann so, dass die regelrecht gegrillt wird, von allen Seiten prasseln Fragen auf Elvira? Ein muss ja auch ein irrer Druck dann sein, ne? Also weil damit steht und fällt dann ja alles. Wie stelle ich mir das vor?
Ja, im Grunde schon, wie du es gesagt hast. Also den Begriff gegrillt würde ich jetzt vielleicht nicht benutzen. Ich würde sagen, sie wird von allen Seiten befragt. Das ist aber so. Also die Zeugen und Zeuginnen, die müssen, wenn sie im Gericht sitzen, erstmal so aus ihrer eigenen Erinnerung alles so in einem erstmal erzählen, wie sie es erinnern. Ne? Alles geht nicht gleich los mit Fragen, sondern es heißt dann so, ja, jetzt erstmal müssen die Personalien sagen und dann erzählen sie mal nach dem Motto, was haben sie uns zu sagen? Und dann erzählt sie. Und dann gibt es halt so eine Fragerunde, da gibt es eine feste Reihenfolge für. Also erst fragt dann der Vorsitzende Richter, es war in dem Fall ein Mann, dann fragen die Beisitzerinnen, dann die Schöffinnen und Schöffen, dann die Staatsanwaltschaft und zum Schluss die Verteidigung. Und diese Runde macht das Ganze. Und es geht immer dann dabei, wenn Zeugen und Zeugen aussagen, darum, sich ein Bild davon zu machen, ob die glaubwürdig sind oder nicht. Und in dem Fall war es natürlich so, Elvira war natürlich die ganz, ganz zentrale Zeugin. Ne? Irgendwie war natürlich in dem Moment klar, an der hängt das alles. Also die Polizei hat ja gesagt, so, nee, wir glauben der nicht. Aber es ist Aufgabe des Gerichts, sich ein eigenes Bild zu machen. Die müssen, es ist die Kernaufgabe sozusagen, wenn Zeuginnen und Zeugen da sind, sich ein Bild davon zu machen, glaube ich den Zeugen oder nicht? Sind die glaubwürdig? Beantworten die meine Fragen schlüssig? Sind da Widersprüche? Wie wirkt sie persönlich? Wie ist so die Interaktion im Saal, falls es eine gibt, mit der Angeklagten? Also auf sowas wird irgendwie alles geguckt. Ja, und das Gericht kommt dann zum Ergebnis, Elvira ist glaubwürdig. Sie haben das dann auch noch gestützt, indem sie noch zwei weitere Zeugen angehört haben, nämlich einen Mitarbeiter dieses Hotels. Und das Gericht hat auch noch jemanden vernommen von dieser Reinigungsfirma, in deren Auftrag die in dem Hotel geputzt haben, und haben den auch nochmal gefragt, ob es denn sein kann, dass Yuladi da geputzt hat. Man muss natürlich nochmal in dem Moment dran denken, sie hat natürlich keinen Arbeitsvertrag. Ne? Yuladi war illegal da. Also sie konnte deswegen auch nie selber so einen Arbeitsvertrag hinlegen und sagen, hier, da steht doch, ich habe da geputzt. Das war natürlich nicht der Fall. Aber der Mensch von der Reinigungsfirma und von dem Hotel, die haben beide gesagt, doch, es ist aber wirklich möglich, dass das stimmt, dass sie mit Elvira da geputzt hat.
Ja, ist das und für das dich eigentlich manchmal so, dass du da sitzt und denkst, oh, ich habe auch noch eine Frage? Dass, naja, ja, also du bist doch da so oft und beobachtest und hörst diesen ganzen Fragen, die gestellt werden, zu. Du wirst doch auch Fragen haben und denkst so, boah, stell doch diese Frage.
Ich kann das manchmal kaum aushalten, natürlich. Also es ist ganz viel so. Ich habe natürlich auch ganz viele Fragen dann da in dem Moment.
Werden die meisten gestellt?
Ja, doch, viele werden gestellt. Sehr, sehr viele werden gestellt. Manche aber auch nicht. So, ich habe da jetzt auch gerade so einen Richter vor Augen, ich nenne es hier natürlich keine Namen, der stellt immer extrem wenige Fragen und der hört manchmal an so Punkten auf, an denen ich denke, hä, jetzt geht's doch gerade erst los. Und dann komme ich da immer raus und denke immer so, oh, ich würde mir so wünschen, dass ich da so ein Mitspracherecht habe, aber ich sitze da hinten als Gerichtsreporterin, als Zuschauerin und natürlich habe ich das nicht und ich hülle mich da in Schweigen. Ich beherrsche mich und das ist natürlich auch ganz richtig so. Aber Elvira, ne, unsere Zeugin, wurde da halt vernommen, alle haben sie gefragt und am Ende ist das Gericht davon überzeugt, es stimmt, Yuladi L. hat ein Alibi, sie ist nicht die Mörderin von Benito L. Ja, und dann, ich habe schon gesagt, in dem Moment geht's dann wirklich auch schnell. Das Gericht hebt den Haftbefehl auf, sie kommt aus der Untersuchungshaft frei, sie bekommt ihr Baby zurück. Ne? 7 Monate ohne ihr Baby, das war ja bis dahin im Heim, sie bekommt ihr Baby zurück. Der Prozess muss dann noch kurz weitergehen, weil auch noch plädiert wird, aber ein paar Tage später wird dann ihr Freispruch verkündet.
Das ist doch echt Hollywood, oder? Also das ist doch so ein Moment, wo man irgendwie im Zuhören und Zugucken denkt, jetzt geht alles gut aus.
Oh ja, das war wahnsinnig emotional und ich muss sagen, wenn ich jetzt mir dieses Bild wieder so vor mein geistiges Auge hole, ich kriege echt fast eine Gänsehaut. Es hat einen wirklich mitgenommen. Also es ging schon los, als Yuladi für ihren Freispruch ins Gericht gekommen ist. Sie wusste ja, sie wird freigesprochen. Ne? Sie wusste ja, Haftbefehl aufgehoben, sie gilt als unschuldig. Selbst die Staatsanwaltschaft hat ja am Schluss auf Freispruch plädiert. Also sie kommt ins Gericht und sie weiß, sie wird heute freigesprochen. Und du siehst es ihr an. Du siehst es ihr an. Sie kommt da mit ihren beiden Anwältinnen. Die beiden flankieren sie richtig. Eine links, eine rechts, Yuladi in der Mitte. So kommen sie über diesen langen Gang, der so frontal auf den 237 zuführt. Und Yuladi läuft da in der Mitte und sie läuft so ganz aufrecht, ne? Mit so ganz offenem Blick. Sie hat auch ihr Gesicht nicht verdeckt. Also die meisten Angeklagten, wenn da Kamerateams sind, da war natürlich ein wahnsinniger Medienauflauf. Du kannst es dir vorstellen. Die meisten halten sich an so einen Aktendeckel vor, damit sie nicht gesehen werden. Yuladi L. nicht, weil sie will irgendwie ihr Gesicht zeigen, weil sie will zu zeigen, ich bin die, die nichts zu verbergen hat. Das war wirklich so die Botschaft.
Und man gönnt es ihr ja auch so.
Man gönnt es ihr von Herzen. Man weiß ja, was ihr da angetan wurde. Und sie kommt da halt so mit ihren Anwältinnen. Und was ich das Auffälligste fand an dem Tag, sie trägt ein geblümtes Kleid, ein buntes, geblümtes Kleid. Ich hätte es fast gesagt, ein fröhliches Kleid. Und so kommt sie über den Flur stolziert. wirklich stolziert, ganz aufrecht. Und dann natürlich der Freispruch selber, auch ein total emotionaler Moment. Also im Zuschauerraum haben sowieso alle geheult und Yoladi L. irgendwann auch, immer wieder zwischendurch. Also es war wirklich ein Moment, wo man selber hinten sitzt und echt immer wieder sich hier so räuspern und was wegdrücken muss. Ja.
Und wie ist denn das dann eigentlich mit dem Gericht? Kommt dann sowas wie eine Entschuldigung? Oh, sorry, tut uns leid, dass Sie jetzt 7 Monate, oder wird das dann nonchalant weggewischt? Und also was passiert da?
Also entschuldigt im eigentlichen Sinne hat sich das Gericht nicht. Das muss ein Gericht auch nicht, ne? Weil so bitter das Ganze ist, sowas kann wirklich passieren. Dazu musst du noch wissen, Anna, es gibt die Unschuldsvermutung. Also auch wenn du in einer Untersuchungshaft bist, dann giltst du trotzdem per Gesetz noch als unschuldig, so lange, bis ein Gericht irgendwann den Prozess durchgeführt hat und dann vielleicht sagt, du bist schuldig. So, bis dahin giltst du als unschuldig. Und weil das so ist, ist es natürlich immer auch von vornherein eine Option, die da mit im Spiel ist, dass du freigesprochen wirst. Auch wenn es natürlich in dem Fall alles hochdramatisch ist. Und das hat der Richter natürlich auch gesehen und er hat auch sein Bedauern ausgedrückt, dass Yoladi L. das alles erleiden musste, auch gerade die Sache mit dem Kind natürlich. Ja, im Ergebnis ist es dann so, sie bekommt jetzt eine Haftentschädigung. Da gibt es irgendwie so einen festen Satz pro Tag, den du unschuldig im Gefängnis gesessen hast, in der Untersuchungshaft. Man muss aber auch sagen, also egal wie viel Geld das jetzt ist, ne, so eine Inhaftierung, das ist schon ein wirklich sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Also das wird das Leben von Yoladi L. für immer in ein Vorher und ein Nachher unterteilen. Und ich will noch mal einmal ganz kurz abschließend erzählen, wie sie dann das Gericht nach dem Freispruch verlassen hat. Es war dann nämlich so, sie kam dann halt raus aus dem Saal, sie war freigesprochen, sie strahlte. Und es war natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, wahnsinnig viele Journalistinnen und Journalisten da und die alle hunderte von Fragen hatten. Und die beiden Anwältinnen, die hatten eine Erklärung vorbereitet für die Presse. Und wir standen dann also alle so in einem Gang da vor dem 237, das ist im ersten Stock, und haben mit den Anwältinnen gesprochen, die haben ihre Erklärung verlesen. Und was macht Yoladi L.? Sie geht. Sie geht. Es stehen alle da mit den Anwälten, alle sprechen über sie, über ihre Geschichte, über ihr Schicksal. Und Yoladi L., sie geht. Und es gibt da dieses eine Foto, da sieht man sie so die Treppe runtergehen. Das ist ein Foto, man sieht sie von hinten.
Und so ein Blick über die Schulter, ne?
Ja, genau. Mhm. Und sie geht so die Treppe runter zum Ausgang und es ist echt richtig so ein Bild von, lasst mich einfach alle in Ruhe, ich will jetzt einfach nur noch weg. Das war auch wirklich echt so ein, ich krieg schon wieder eine Gänsehaut.
Also Elke, du hattest ja versprochen, dass ich am Ende dieser Folge verstehen werde, warum die Inhaftierung von Yoladi wenigstens in den ersten Monaten richtig, juristisch richtig war. Und okay, ich gestehe, die ersten Monate gehe ich mit. Das war schon ein krasser Vorwurf und Fluchtgefahr, verstehe ich auch. Also ja, war richtig. 7 Monate hadere ich noch immer mit. Also das finde ich menschlich ein riesig großes Desaster und es bleibt ein Drama. Und eine Frage brennt mir nach wie vor auf dem Nagel. Wer ist denn eigentlich der Mörder?
Ja, der Mörder, der läuft nach wie vor frei herum. Niemand weiß, wer Benito L. wirklich umgebracht hat.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.